Ich möchte gerne vorher noch über die Not, die zu diesem Leiden hat geführt hat, ein Gedicht lesen von Dietrich Bonhoeffer. Es hat ein bisschen ungewohnte Gedanken auch drin, weil Gott oder Jesus ist in Not und wir auch. Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, flehen um Hilfe, beten um Glück und Brot, um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. So tun sie alle, alle, Christen und Heiden. Menschen gehen zu Gott in seiner Not, finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. Christen stehen bei Gott in seinem Leiden. Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot, stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod und vergibt ihnen beiden.
Karfreitag verbinden wir mit Leiden, verbinden wir mit Schwerem. Es ist eine Ehe von zwei 22-Jährigen in Brüche gegangen. Die zwei, Divon und Raymond, haben sich in der Wirtschaft getroffen, um auszuhandeln, wie es weitergehen mit ihnen. Sie haben diskutiert, Scheidungsvereinbarung vorgenommen und anschliessend hat Raymond Divon auf den Töff genommen. Er hat sie wollen zu ihrer Mutter bringen und unterwegs haben sie einen Pürzli-Bomb gemacht. Sie sind beide im Spital gelandet. Die Krankenschwester oder die FAG haben die zwei gekannt, als sie sind mit Blaulicht eingeliefert wurden und mit der Sirene. Sie wussten, dass das Paar auseinandergeht, dass sie nicht mehr zusammen wohnen, dass es eine Scheidung wird geben. Und die Krankenschwestern haben sich unterhalten miteinander und gesehen, wir bringen das Pärchen wieder zusammen und wir schauen, dass sie wohl wieder gesungen werden. Sie haben die Bett von diesem Pärchen nebeneinander gestellt. In das gleiche Zimmer. Sie haben sich das erlaubt. Und x Monate später kommt die Yvonne und erzählt ihrem Prediger, es hat geklappt. Es hat schlecht ausgesehen für die zwei. Die Scheidung war gerade vorne. Ein Töffunfall, verletzt, als Notfall ins Spital. Wer von uns würde denken, dass ein Motorrad, ein Töffunfall, dass aus dem aus etwas Gutes kommt. Die heutige Predigt werden vielleicht einige von euch nicht so gerne haben. Weil ich werde ein Thema anschneiden, das uns nicht unbedingt willkommen ist. Und wenn du Christ geworden bist, aus dem Grund heraus, dass es dir nachher besser geht und du kein Leiden mehr hast, dann wird dir die Predigt gegen den Strich gehen. Aber ich werde einfach die biblischen Aspekte anschauen vom Leiden. Am Karfreitag hat Jesus auch gelitten. Und es hat den Leiden mit uns zu tun. Wenn wir den Apostel Paulus anschauen, der hat eine grundlegende Lektion für uns parat. Wir dürfen nicht überrascht sein als Christen, wenn Leiden auf uns zukommt. Es gibt zwar unglaubliche Verheißungen in der Bibel, wo Gott uns hilft weiterzugehen, wo er uns verspricht, dass er uns hilft in den verschiedensten Situationen. Aber in all dem Guten, diesen Verheißungen, die wir in der Bibel haben, ist auch das Kreuz. Karfreitag gehört dazu. Es geht nicht ohne Karfreitag. Paulus schreibt aus dem Gefängnis, aus Rom. Er tut sich regelmässig im Gefängnis an seine Freunde erinnern. Die Freunde erinnern sich wahrscheinlich auch an ihn, wie er leidet im Gefängnis. Er hat mehrere Briefe aus dem Gefängnis geschrieben, die wir vielleicht ohne seine Gefängniszeit gar nicht hätten. Er hat ein Bekenntnis abgelegt zu Jesus in Schwierigkeiten. Er hat viel Arbeit gehabt zu Zeiten. Er ist geschlagen worden. Paulus ist im Tod mehrmals nachgestanden. Und er schreibt im 2. Korinther 11, von den Juden habe ich 5-mal die 40 Hiebe weniger einen bekommen. 3-mal wurde ich mit der Rute geschlagen. 1-mal wurde ich gesteinigt. 3-mal habe ich einen Schiffbruch erlebt. Und 1-mal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch reißende Flüsse, Gefahren durch Wegelagerer, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in den Städten, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen, ertrug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Und als wäre das alles nicht genug, ist da auch noch der Druck, der täglich auf mir lastet, die Sorge um alle Gemeinden. Das Christenleben ist nicht eine Flucht vor Problemen. Die Bibel verspricht uns nie, dass wir keine Probleme werden haben. Dass es nicht manchmal schwierig wird in unserem Leben. Christen und Nicht-Christen haben Probleme. Ich weiss, manchmal singen wir inbrünstig gewisse Lieder. Wir freuen uns. Wir sind voll mit Jesus unterwegs, wenn wir gewisse Lieder singen. Und wir vergessen die Schwierigkeiten, die um uns herum sind. Leiden ist aber ein Bestandteil vom Leben. Wir alle leiden zu gewissen Zeiten, auf eine gewisse Art und Weise. Der Paulus redet da nicht von selbstverschuldeten Leiden, wo wir aus Dummheit heraus jetzt halt müssen konsequent ziehen. Er redet von Leiden, die vom Glauben her zustande kommen. Nicht von Leiden wegen Rebellion gegen Gott. Paulus möchte uns helfen, mit diesen Leiden können umzugehen, die können ertragen. Damit wir Jesus Christus mit Leib und Seele dienen können, gehört Leiden eben dazu. Ein Teenager hat mir es beschrieben, was er respektive sie mit ihren Freundinnen alles durchmacht. Mit Freundinnen, die alkoholabhängig waren bereits, die mit Drogen experimentieren. Die Freundinnen haben sie ja unter Druck gesetzt. Sie ist unter Druck gekommen, ihren Lebensstil dem anzupassen von ihren Freundinnen. Es war nicht leicht für ein Teenager-Mädchen. Aber sie hat gewusst, sie kann bei Gott Hilfe holen. Hilfe, um gegen den Strom zu schwimmen. Das wäre Leiden um Christi willen und nicht selbstverschuldet. Leiden um Christi willen ist, wenn Leute dich unter Umständen wegen deinem Glauben auslachen oder verachten oder verspotten, wenn du dem ausgesetzt wirst. Wo es darum geht, tue ich mich jetzt der Mehrheit in der Gruppe anpassen oder schwimme ich gegen den Strom? Stehe ich zu Jesus oder mache ich einen Kompromiss ein mit meinem Zeugnis? Leiden für Jesus ist, wenn du plötzlich realisierst, wenn ich jetzt den Zehnten gebe, dann muss ich irgendwo anders in meinem Leben Abstriche machen, weil ich mir das nicht mehr leisten kann. Das Budget kann sich ändern. Wir sind immer wieder unter sozialem Druck, der Gesellschaft nachzugeben, unserem Glauben den Rücken zuzukehren, dass es im Moment vielleicht besser geht. Ich weiss nicht, ob ihr schon einen Rücken gesehen habt von einer Person, die von den Kommunisten ausgepeitscht wurde. Mit mehr Schlägen als der Paulus bekommen hat, 40 weniger einen. Wo tiefe Narben hat vom Leiden, wo er über den Glauben im Gefängnis hat müssen, über sich klar gehen. Woche für Woche ist geschlagen worden. Wunden, die eitern, über Jahre hinweg und nicht mehr richtig zusammenwachsen. In China zum Beispiel heute, wenn du einen Christ verraten und der Regierung sagst, so und so ist dieser Christ, kommst du Geld über dafür. Die Leute werden angestachelt, die Christen der Polizei zu melden. Tust du dich manchmal ärgern über die Kosten der Nachfolge von Jesus? Sind wir überrascht, wenn wir den Preis für die Nachfolge, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, müssen zahlen? Das Muster der früheren Kirche war, dass ich mich in Schwierigkeiten um Jesu willen freue, dass ich Freude habe, wenn ich für ihn leiden darf. Wir lesen in Philipper 4,4: Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich: Freut euch, was immer die Umstände sind. Wir haben das Recht, uns zu freuen. In Apostelgeschichte 5 beschreibt der Paulus seine Situation. Man hat ihn vor das Gericht geführt und hat einen Beschluss gefasst, dass sie ab jetzt nicht mehr von Jesus erzählen dürfen. Wie verhaltest du dich, wenn das Gericht dir heute sagt, ab jetzt redest du nicht mehr von Jesus? Wir lesen Apostelgeschichte 5. Man rief die Apostel wieder herein, ließ sie auspeitschen und verbot ihnen nochmals, unter Berufung auf den Namen Jesus in der Öffentlichkeit zu reden. Dann ließ man sie gehen. Die Apostel ihrerseits verließen den Hohen Rat voll Freude darüber, dass Gott sie für würdig geachtet hatte, um des Namen Jesu willen Schmach und Schande zu erleiden. Unbeirrt lehrten sie auch weiterhin Tag für Tag im Tempel und in Privathäusern und verkündeten die gute Nachricht, dass Jesus der Messias ist. Ich habe mich schon manchmal in die Situation versetzt. Wenn mir vom offiziellen Gericht verboten wird, über Jesus zu reden, wenn dir verboten wird, über Jesus zu reden, wie wirst du dich verhalten? Wie werde ich mich verhalten? Werde ich mich als Beispiel vor den Aposteln halten? Oder werde ich ein Feigling sein? Das Kreuz ist Teil des Christenlebens. Auch für dich und mich. Charles Finney, der hat es geschrieben: Es gibt viele Leute, die alles für ihre Religion würden machen. Aber sobald Selbstverleugnung dazukommt, gehen sie auf. Selbstverleugnung dazukommt, dann gehen sie auf. Die Logik allgemein ist, Gott tut mir doch das nicht zumuten. Der kann sich doch nicht leisten, mir durch eine schwierige Zeit zu gehen. Aber genau das kann sich Gott leisten. Selbstverleugnung auf mich nehmen, damit ich ein wahrer Jünger sein kann. Der Weg zu Jesus ist der Weg vom Kreuz. Was schlecht aussieht, kann gut werden. Anstatt dass sich der Paulus über die Haftbedingungen in dem Gefängnis beschwert hat, hat er Folgendes geschrieben. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums, sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Paulus hat sich beschweren im Gefängnis. Stattdessen drückt er Freude aus über seine Beschwerden, dass andere dank seiner Leiden im Gefängnis mehr den Mut haben, von Jesus zu erzählen, ein Zeugnis sein. Gutes entsteht aus der Zeit, wo er im Gefängnis war oder wo andere Leute auch im Gefängnis waren. Ich tue nicht vorschlagen, und die Bibel deutet das auch nie an, dass alles, was uns passiert, gut ist. Absolut nicht. Es gibt vieles, was passiert, was absolut nicht gut ist. Es gibt viel Schlechtes. Ein Kind verlieren ist etwas Schlechtes, das ist nicht etwas Gutes. Ein Job verlieren, einen Knockout-Schlag zu bekommen, ist sicher nicht etwas Gutes. Ich bin nicht so naiv, dass ich sage, alles Schlechte, was in der Welt passiert, ist gut für uns. Aber ich habe kein romantisches Bild, das sagt, es geht alles, es ist alles ging gut. Dass aus jedem heraus etwas Gutes entsteht. Aber es ist ein spirituelles, es ist ein geistliches Geheimnis, es ist eine geistliche Tatsache, dass aus dem Leben, wo schlimme Umstände durchmachen, ein guter Nutzen daraus entstehen kann. Aus dem Schlimmsten kann etwas sehr, sehr Gutes entstehen. Stell dir vor, wie Jesus nicht parat gewesen wäre, das Schlimmste durchzumachen, am Kreuz zu hängen. Wenn du am Kreuz hängst, dann tust du schlussendlich ersticken. Und das ist etwas Mühsames. Und das hat er durchgemacht. Warum sollten du und ich dann nicht auch die Leiden, die halt kommen, wegen dem Glauben auf uns nehmen? Ein Zeugnis sein. Ein Zeugnis sein, konstantes Zeugnis sein, kann das öffentliche Interesse wecken. Eine miserable Erfahrung, die du wegen dem Glauben wegen machst, kann das öffentliche Interesse wecken. Wie beim Paulus, dass außerhalb vom Gefängnis über sein Glauben geredet wird. Die Wachen, die um ihn herum waren, haben weitergegeben, was der Paulus erzählt hat. Man hat über ihn geredet. Wegen dem Glauben ist er im Gefängnis. Im Gefängnis sind von den besten Büchern in der Welt geschrieben worden. Der Paulus hat im Gefängnis geschrieben. Der Gandhi hat im Gefängnis geschrieben. Martin Luther King hat im Gefängnis geschrieben. Der Unterschied zwischen den zwei, die ich zuletzt genannt habe, zum Paulus, ist, die anderen zwei, die haben Ruhe gehabt in ihrer Zelle. Die waren alleine, hatten Zeit gehabt zum Studieren. Beim Paulus war das anders. Der war angekettet an die, die ihn bewacht haben. Der konnte nicht einfach frei rumlaufen. Der konnte nicht einfach abhocken, wenn er wollte. Er war angekettet an Wärter. Er konnte nicht einfach meditieren, wenn es ihn gedacht hat, wie ein Gandhi oder ein Martin Luther King das sie können. Und der Paulus war jener, der evangelisiert hat. Er hat die, die an ihn angekettet waren, evangelisiert. Er hat Zeugnis gegeben, von was er erlebt hat. Und er nach so viel Stunden hat die Wache gewechselt. Ein anderer ist angekettet worden, Paulus. Und er hat wieder erzählt, was er mit Jesus erlebt hat, warum er hier im Gefängnis ist. Er hat weitergegeben, um was es im Leben wirklich geht. Es war Henriette Mears. Die war eine Lehrerin und Evangelistin. Und die hat viele Sonntagsschulen gegründet in der, wenn man recht ist, in der presbyterianischen Kirche. Und die hat einmal gesagt, dein Hindernis kann deine Kanzel werden. Das Hindernis kann deine Kanzel werden. Das hat der Paulus gemacht. Und ich habe mir überlegt, ich bin einer, der nicht gerne zum Coiffeur geht. Weil wenn ich zum Coiffeur gehe, dann beißt es dann hinterher, für weiss ich nicht, wie manchen Tag. Und wenn ich nicht sofort hinkomme, gehe Kleider wechseln und duschen, dann ist das einfach mühsam. Ich weiss nicht, warum es die Architekten nicht eine Dusche einrichten im Coiffeurladen. Dass wir das gerade dort machen können. Es ist etwas, was ich nicht gerne mache. Als kleiner Bub bin ich viel lieber zum Zahnarzt gegangen als zum Coiffeur. Aber ab und zu muss man halt ein bisschen abhauen. Und als ich auf Langnau gekommen bin, habe ich gedacht, oh Schmuck, jetzt musst du das wieder anfangen. Du musst wieder zum Coiffeur gehen und dann beißt es dich wieder. Und haben wir aber den Spruch von dieser Henriette ein bisschen hinter die Ohren geschrieben, du könntest ja dein Hindernis auch zu der Kanzel machen. Ich bin für verschiedene Coiffeuren zu lange noch gegangen, ein bisschen schauen, wo ist es dir wo ist es gäbig, wo tue sie etwas so, wie du es gerne hättest und so. Und ich habe jetzt zwei Orte, wo ich regelmässig gehe, meine Haare schneiden und die kennen mich in der Zwischenzeit. Die wissen, dass ich im Kehr daheim bin. Die wissen, dass ich von dem Leben, das ihr in die Kollekte einlegt. Die wissen, dass ich von eurer Liebe lebe. Die wissen, dass ich am Predigen bin. Und teilweise wissen sie ziemlich genau, was ich gesehen habe, den letzten Sonntag, wenn ich gerade bei ihnen war. Das ist einfach so passiert. Da so ein bisschen ein Bröckchen, dort ein Bröckchen. Und das vorletzte Mal, als ich beim Coiffeur, bei der Coiffeuse war, hat sie mir da die Haare geschnitten und hat angefangen, Fragen zu stellen. Und ich habe geantwortet, ja, was ist denn doof, warum muss man sich doof? Und es ist hin und her gegangen. Und plötzlich hat die Coiffeuse einfach die Arme gefallen, ist so schräg vor mir hergestanden und hat angefangen zu diskutieren, die längste Zeit. Die hat keine Haare mehr geschert. Und dann sehe ich so aus dem Augenwinkel raus, wie die Chefin, die im nächsten Stuhl geschert hat, auch aufhört, Haare schneiden und steht so vor das Fenster her. Und dann denke ich, oh, Schmuck, jetzt musst du aufpassen. Sonst ist die Chefin der denen nicht zufrieden, wenn sie nicht mehr arbeiten, meine. Und die arbeiten auch nicht. Und die Chefin hat den Kiefer nicht mehr gebracht. Die war einfach der, der hat gestaunt, was der Glaube alles beinhaltet. Und hinten dran haben noch 4-5 Männer gewartet, dass sie auf meinen Stuhl können. Manchmal ergibt es sich einfach. Aber das ist in den letzten 4 Jahren ist da wieder ein bisschen passiert. Und plötzlich immer die grösste Diskussion gehabt dort. Dein Zeugnis rührt Menschen an. Dein Zeugnis interessiert Menschen. Da kann Veränderung geschehen. In Philipper 1,13 lesen wir von Paulus, bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Wegen Christus war er im Gefängnis, nicht wegen irgendetwas anderem Blöden. Weil er Christus nachgefolgt ist, weil er Jesus nachgefolgt ist, hat er im Gefängnis gelitten. Wie einfach wäre es für den Paulus gewesen, wenn er sich nicht auf das Recht berufen hätte? Dann wäre er nicht auf Rom gekommen, ins Gefängnis. Er hätte es können klemmen, er hätte ein bisschen weniger müssen Zeugnis geben, ein bisschen weniger können predigen, und er hätte nicht auf Rom müssen. Er hätte sich der Gefangenschaft können entziehen können, und das wäre sogar legal gewesen. Aber nein, Jesus lieb, war er bereit gewesen, das Leiden auf sich zu nehmen, keinen Kompromiss einzugehen. Wie ernst ist uns unser Zeugnis für Jesus? Wie ernst ist dir dein Zeugnis für Jesus, wenn der Druck da ist und du schräg angeschaut wirst? Vielleicht nicht einmal ausgelacht wirst. Sind wir in Abhängigkeit von Jesus in solchen Momenten? Bin ich in Abhängigkeit von Jesus? Leuchte ich für Jesus in solchen Momenten? Oder ziehe ich mir das Schneckenhaus zurück? Paulus schreibt: Bei den ganzen kaiserlichen Garde hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Das war eine Hingabe an Jesus. Das war ein gewisser Eifer da für Jesus beim Paulus. Weiter schreibt er: Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Wenn du dein Zeugnis ausleben tust, ermutigt das andere Christen, ihr Zeugnis so auszuleben. Das Datum 1960. In Moskau, in Russland, First Baptist Church. Denn zumal hast du nicht einfach in Gottesdienst dürfen gehen in Moskau. Und wenn du einfach in Gottesdienst gegangen bist, hat das Konsequenzen gehabt für deine Familie. Hat Konsequenzen gehabt für dein Berufsleben. Hat Konsequenzen gehabt für deine Position im Berufsleben. Ich weiss von einem Freund, von einem Pastor, die Geschichte, die ich jetzt erzähle, ist von diesem Pastor, der ist die Kirche dann im 1960 besuchen. Anfangs hat er keine Information bekommen über die Kirche. Niemand hat ihm etwas erzählen, wo es die Kirche ist und wann sie die Gottesdienst haben. Weil alle Angst davor hatten, er sei ein Spitzel und würde sie an die Regierung verraten. Er hat ein Taxi gefunden, das er dort hergebrungen hat. Der Taxifahrer hat ihn vor der Kirche aus nicht wollen aussteigen. Er hat Angst gehabt, dass es Konsequenzen hat für sein Leben, für sein Berufsleben, dass ihm das Taxi weggenommen wird, weil er ihn in die Kirche gebrungen hat. Viele von denen, die dort waren, haben zahlt, respektive gelitten, für das, dass sie in Gottesdienst gegangen sind. Teilweise sind die Familien auseinandergefallen, weil sie Kommunisten auseinandergenommen haben. Teilweise haben sie ihren Brotberuf verloren. 30 Jahre später, es hat ja niemand daran gedacht, dass der Kommunismus in Russland plötzlich in diesem Mass zusammenfällt. Heute kannst du in Moskau in einer öffentlichen Schule als Pastor evangelisieren. Du kannst predigen in den öffentlichen Schulen. Du kannst das Evangelium in einer ganz anderen Art und Weise weitergeben als bei uns hier im Westen. Das hat niemand erwartet vor 30 oder 40 Jahren. Bei uns ist es mehr, wir fragen, was liegt für mich drinnen? Dann komme ich mit, dann mache ich mit. Dann ist es nicht um das gegangen, was liegt für mich drin. Was liegt für Jesus drin? Wie kann ich Jesus dienen? Wie kann ich ihn verherrlichen? So wie die Geschichte von diesem Pastor. Wenn du Hebräer 11 lesen, dann ist das ein Ansporn, auch entsprechend zu lesen. Dort siehst du das Leben der Märtyrer. Die waren bereit, in den Tod zu gehen. Für Jesus. In den Tod zu gehen. Für Gott. Bin ich bereit zum Leiden für Gott? Oder gehört das nicht in meine Theologie? Gehört das nicht in mein Leben? Geht es mir nur darum, was liegt für mich drinnen? Was schlecht ist, was schlecht erscheint, kann mit Gottes Hilfe etwas extrem Gutes werden. Es kann in einen Vertiefungsprozess führen in unserem Leben. Der Schmerz, den wir erleiden in diesem Moment, kann uns helfen, andere besser zu verstehen. Wenn Gott möchte, dass wir keine Schmerzen erleiden, wenn Gott möchte, dass wir keine Tragik erleben, nichts Schlechtes erleben, dann hat er uns alle nach unserer Bekehrung direkt auf Hände in den Himmel gedreht. Dann hätten wir keine Schmerzen mehr. Aber das hat er nicht gemacht. Er möchte, dass wir offen werden, dass wir auch Gefühl haben für andere, die auch leiden. Glauben, Hoffnung, Liebe vermitteln. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist und bereit bist, die Leiden auf dich zu nehmen, dann wirkt das ansteckend für andere. Andere werden auch bereit, einen solchen Lebensstil zu führen, wie du führst. Es gibt ihnen Standhaftigkeit, treu zu sein, dem Herrn zu dienen, beständig zu sein. Paulus, angekettet an seinen Bewacher. Durch sein Zeugnis, durch sein Gehorsam Jesus gegenüber, hat das etwas ausgelöst. Die ganze Bevölkerung. Wenn du nur denkst, die Zeit, als er im Gefängnis war in Philippi, die haben sich bekehrt. Der Gefängniswärter hat sich bekehrt. Weil der Paulus bereit war, das Leiden auf sich zu nehmen, hat er das Leiden nicht auf sich genommen, hat sich der Gefängniswärter nicht bekehrt. Er wäre nie in Kontakt gekommen mit dem Glauben. Das Leiden auf sich nehmen. Paulus schrieb, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Sei da und ich zufrieden. In Schottland hat es einen Märtyrer gegeben, der hat Patrick geheissen. Er ist auf dem Scheiterhaufen wegen seinem Glauben verbrannt worden. Und er hatte so einen tiefen Glauben gehabt, dass die Leute, währenddem, dass er auf dem Scheiterhaufen verbrannt ist, gesehen haben, wenn der Hamilton noch lange brennt, dann wird sein Glauben alle infizieren, wo nur der Rauch von diesem Feuer abblasen wird. So war sein Zeugnis gewesen. Nur der Rauch von diesem Märtyrer macht andere zu Christus. Was ist der Geschmack, den du verbreitest, den ich verbreite? Ist das der Geschmack, den andere zu Christus bringt? Es hat, wo der Paulus im Gefängnis war, Rivalitäten gegeben unter den Christen. Es hat Paulus wehgetan, aber er hat es lassen. Er schreibt aus dem Gefängnis über die, wo Jesus treu sind. Wo Jesus vertrauen. Vertrauen du und ich, Jesus. Leben wir entsprechend. Bin ich, bist du verwundbar um Jesu Willen. Bereit, ihm hundertprozentig zu dienen, gleich was die Konsequenzen sind. Sind wir bereit, das zuerst zu setzen, was zuerst kommt? Das Wesentliche an der ersten Stelle zu setzen und dort zu sein. Karfreitag. Durch Karfreitag, durch den Tod von Jesus, etwas Neues entsteht, das dir vergeben werden kann. Sind du und ich bereit, das Leiden auch auf sich zu nehmen, dass andere zu Jesus kommen? Dein Gehorsam kann unaussprechliche Auswirkungen haben. In deinem Familienleben, in unserem Gemeindeleben, im Emmental. Gehorsam. Gott dienen. Jesus dienen. Bin ich bereit, das Kreuz, das Jesus gibt, zu tragen und so ansteckenden Glauben zu leben. Wir beten miteinander. Herr, manchmal ist es schwierig, mit den Leiden umzugehen. Die Leiden selbst verschuldet. Andere leiden, weil wir mit dir unterwegs sind. Hilf uns, dir treu zu sein, in jeder Situation, im Berufsleben, im Privatleben, im öffentlichen Leben, im geheimen Leben, das wir führen. Herr, wir möchten dir dienen. Hilf unserer Fähigkeit, dass wir dir treu sein können. Hilf unserer Angst, dass wir ein lebendiges Zeugnis für dich sein können. So, dass sich andere auch für dich interessieren können. Weil sie sehen, wir sind dir treu. Wir gehen Schritt für Schritt vorwärts mit dir und sind bereit, Konsequenzen zu tragen. Danke, dass du nicht mehr auflässt, als wir tragen mögen. Danke, himmlischer Vater, dass du bereit warst, deinen Sohn loszulassen. Vom schönsten Platz, vom einem Platz, wir können uns gar nicht vorstellen, wie schön es das ist, den zu verlassen, um zu uns auf die Welt zu kommen und am Kreuz zu leiden, zu ersticken, zu sterben, damit wir Vergebung haben. Vergib uns, wo wir Feiglinge waren, und gib uns Mut, ein Zeuge für dich zu sein. Er, der anbetet sei dir, Jesus Christus, himmlischer Vater. Amen.